Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit einem Küchenmesser fiel Ibrahim A. in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein unvermittelt über Fahrgäste her. Rund 10 Monate hat der Prozess nun gedauert. Jetzt hat das Landgericht Itzehoe den 34 Jahre alten Angeklagten wegen Mordes und versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Am 25. Januar des vergangenen Jahres hatte der aus dem Gazastreifen stammende Mann in einem Regionalexpress nach Kiel eine 17-Jährige sowie ihren 19 Jahre alten Freund getötet. 4 weitere Fahrgäste verletzte er teils lebensgefährlich. Die Tat, die sorgte auch für Streit zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg, weil der Täter erst kurz zuvor aus der Untersuchungshaft in Hamburg entlassen worden war. Unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar, der hat den Prozess heute verfolgt und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Herr Schaar, wie kam das Gericht zu diesem Urteil?
Das Gericht hat die Tat sehr akribisch aufgearbeitet und dazu waren sehr viele Zeugen notwendig. Aber daraus konnte sich die Kammer eben auch ein sehr klares Bild davon machen, was in dem Regionalexpress eigentlich passiert ist und was vor der Tat dazu geführt haben mag. Der Vorsitzende Richter sagte, man habe nicht erklären können, warum der Täter, diesen, so bezeichnete er es selbst, Amoklauf begangen habe, die Umstände aber sehr wohl. Es habe sehr wichtige und sehr klare Zeugenaussagen dazu gegeben und was genau in dem Zug passiert ist und die Umstände vorher konnten ebenfalls aufgeklärt werden. Nach der Entlassung aus der U-Haft in Hamburg habe der Täter versucht, seine Fiktionsbescheinigung in Kiel zu verlängern. Das sei nicht gelungen und das habe, so die Überzeugung des Gerichts, sein Gefühl verstärkt, dass er seit Jahren ungerecht behandelt werde. Und das habe in ihm den Plan gefestigt, den er schon in der Hamburger Untersuchungshaft lose gefasst habe. Da soll er sich mit Anis Amri verglichen haben und das Ziel verfolgt haben, Menschen zu töten. Das alles musste das Gericht neben Zeugenaussagen und Gutachten eben auch aus den wenigen Äußerungen des Täters herauslesen, der sich heute eher gelangweilt zeigte.
Sie haben das gesagt, das war ein ziemlich langer Prozess, ein großer Prozess mit vielen Verhandlungstagen. Wie muss ich mir das vorstellen? Warum hat das Verfahren so lange gedauert?
Na, dieses alles, was da passiert ist und was zu der Tat geführt hat, das war für die Kammer alles nicht sofort ersichtlich. Die Beweislage war im besten Fall unscharf zunächst. Und dass es ein komplizierter Fall werden würde, das stand schon zum Auftakt fest, eben weil sich der Angeklagte fast gar nicht selbst geäußert hat. Er hat einige Erklärungen über seinen Anwalt abgegeben, die seien aber alle unglaubwürdig gewesen, sagte der Richter vorhin. Und das habe die Beweiserhebung dann auch gezeigt. Deswegen musste also Beamte aus der Justizvollzugsanstalt Hamburg-Bilwerda gehört werden. Sogar Leute, die den Täter schon in NRW begleitet haben. Da ist er 2014 angekommen, war da in der Flüchtlingsunterkunft, bevor er dann irgendwann nach Schleswig-Holstein zog. Und einfach die schiere Menge an Zeugen, an Gutachten, das hat hier zu einem so langen Verfahren geführt.
Die Vorgeschichte des Falls, die haben Sie eben angerissen. Ich habe es auch erwähnt in der Anmoderation. Der Angeklagte war ja bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen. Wieso war er denn jetzt überhaupt zum Zeitpunkt der Tat überhaupt auf freiem Fuß?
Na, er hatte 2022 in Hamburg, da war er schon mal aufgefallen wegen gefährlicher Körperverletzung, da ist er auch verurteilt worden zu einem Jahr Haft und hatte dagegen Berufung einlegen lassen. Und dann hatte die zuständige Kammer lange keinen Termin gefunden, weil man eben dazu auch Gutachter beauftragen muss, die alle sehr gefragte Leute sind. Das ist alles sehr kompliziert, sagte ein Gerichtssprecher aus Hamburg. Und dann saß der Mann tatsächlich ungefähr ein Jahr in U-Haft, hat also seine Strafe, die zu erwarten war, in der U-Haft abgesessen und dann gab es einfach keine Möglichkeit, ihn länger da zu behalten. Er musste entlassen werden, so schildert es das Oberlandesgericht. Und weil das eben nur in Anführungszeichen eine Untersuchungshaft war, gab es offenbar keine ausreichende Vorbereitung auf die Zeit in Freiheit, also wie zum Beispiel eine Drogentherapie oder auch Hilfe bei der Erlangung einer neuen Fiktionsbescheinigung, also seinen Aufenthaltsstatus zu klären. Das war für ihn dann in der Haft sehr schwierig.
Das hat ja auch durchaus zu einem Schlagabtausch zwischen Schleswig-Holstein und Hamburg damals geführt. Wie hat sich denn dieser politische Streit entwickelt?
Naja, das war so ein Ping-Pong. Einerseits zwischen den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein, andererseits aber auch zwischen den Städten Kiel und Hamburg, die sich also gegenseitig Versäumnisse vorgeworfen haben in der Kommunikation darüber, wer ist jetzt eigentlich zuständig. Der Angeklagte hat zuletzt in Kiel einen Wohnsitz gehabt in einer Unterkunft für Männer ohne festen Wohnsitz und war dann lange in Hamburg für mehrere Wochen und deswegen war das alles irgendwie unklar und auch bei der Entlassung aus der U-Haft gab es keinen wirklichen Kommunikationsweg, der dort eingehalten wurde, sondern einfach eine informelle Mail eines Justizvollzugsbeamten an eine Sachbearbeiterin, an ihre persönliche Adresse auch noch in der Kieler Ausländerbehörde. Und das ist dann irgendwie untergegangen. Also da gab es ganz viele Versäumnisse auf mehreren Behördenebenen, die jetzt zumindest geklärt werden sollen oder geklärt worden sind. Aber so richtige, echte Maßnahmen sind daraus bisher auch noch nicht erwachsen.
Dann nochmal zurück zum Urteilsspruch. Wie haben die Angehörigen der Todesopfer und die übrigen Geschädigten darauf reagiert?
Von den Nebenklägern saß heute einer im Saal, der hat das Urteil äußerlich ebenso unbewegt aufgenommen wie der Angeklagte selbst. Der Richter schilderte in seiner mehr als 2 Stunden dauernden Begründung aber auch, dass viele der Nebenkläger bis heute noch unter gesundheitlichen und psychischen Folgen leiden, zum Beispiel unter dem Verlust des subjektiven Sicherheitsgefühls. Viele können nicht mehr den öffentlichen Personennahverkehr benutzen, ohne Panikattacken zu bekommen. Ein Geschädigter hat sogar den Wohnort gewechselt, um nicht immer zur Arbeit pendeln zu müssen. Der Richter sagte aber auch, dass eben dieser eine Nebenkläger, ein 22-Jähriger, der heute im Gerichtssaal war und sich das Urteil angehört hat, seine Erlebnisse und auch den Angriff auf sich selbst beeindruckend gut verarbeitet habe, dass er sich also sehr gut davon erholt habe, auch wenn er selber immer noch mit zum Teil Folgen zu kämpfen hat, einer schmerzenden Narbe zum Beispiel.
Also rechtskräftig ist das Urteil noch nicht, das haben wir gehört. Wie geht es jetzt weiter in diesem Fall?
Das ist noch nicht ganz klar, weil die Begründung des Gerichts im Moment noch andauert. Der Verteidiger hat in den vergangenen Verhandlungstagen schon angekündigt, in Revision gehen zu wollen, weil er seinen Mandanten für schuldunfähig hält. Das würde dann in Karlsruhe überprüft, das Urteil, und an das Landgericht Itzehoe zurück überwiesen. Allerdings ist das Gericht heute in seinen Ausführungen, in seinen Einschätzungen so klar gewesen, auch zum subjektiven Tatgeschehen, dass zumindest unter Prozessbeobachtern ein Revisionsversuch als erfolglos angesehen wird.
Lebenslang für den tödlichen Messerangriff in einem Regionalzug bei Brokstedt. Jörn Schaar war das aus Itzehoe. Vielen Dank.